Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Lesung heute steht unter dem Titel Gruß nach vorn. So heißt ein Text von Tucholsky. Und das ist gleichzeitig auch ein Motto. Denn mir geht es darum zu zeigen, kann es sein, dass das Mikro nach unten rutscht? Das Gefühl, oder hält das? Das Gefühl, es ist immer tiefer. Ah, okay. Na, dann bilde ich mir das ein. Dann liegt es an mir. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht nur lohnt, sondern auch tatsächlich notwendig ist, heute Tucholsky zu lesen. Warum, wird sich hoffentlich in den Texten zeigen. Ich versuche ein bisschen die Bandbreite darzustellen, soweit das halt in einer knappen halben Stunde geht. Ja, genug der Vorrede. In Tucholskys Text Ratschläge an den schlechten Redner steht unter anderem drin, trinken Sie dem Publikum etwas vor, das hat man gerne. Ich bin etwas trocken, deswegen werde ich es jetzt auch mal tun. So. Der erste Text ist ein Text, mit dem ich jede meiner Lesungen eröffne, weil er sehr schön die Interaktivität zwischen Medienproduktion und Anspruch der Rezipienten darstellt. An das Publikum, 1931. O hochverehrtes Publikum, sag mal, bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dicken Popo spricht, und das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht? Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen. Aus Bangigkeit, es käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Ja dann, es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen, bist also nur ein Grießbreifresser. Ja dann verdienst du es nicht besser. Vorsätze, 1907, da war er 17. Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich will einen Roman schreiben. Schöne, wahre Menschen sollen auf den Höhen des Lebens wandeln. Auf ihrem offenen Antlitz soll sich die Freiheit widerspiegeln. Nein, ich will ein lyrisches Gedicht schreiben. Meine Seele werde ich auf sammetgrünem Flanell betten und meine Sorgen werden kreischend von dannen ziehen. Nein, ich will eine Ballade schreiben. Der Held soll auf blumiger Au mit den Riesen kämpfen und wenn die Strahlen des Mondes auf seine schöne Prinzessin fallen, dann... Ich will den Gänsekiel in die schwarze Flut tauchen. Ich werde meinem Onkel schreiben, dass ich Geld brauche. Eine Villa im Grüne mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän, vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen. Aber abends zum Kino hast du's nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber 10. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe und eine fürs Wochenende zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollbluthengste, 8 Autos, Motorrad, alles längste natürlich selber, es wäre ja gedacht. Und zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Ja, das habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen, alte Weine aus schönem Pokal und egal weg bleibst du dünn wie ein Aal. Und Geld und Anschmuck, eine richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million und Reisen und fröhliche Lebensbuntheit und famose Kinder und ewige Gesundheit. Ja, das möchte. Aber wie das so ist, hienieden, manchmal scheint so, als sei es beschieden nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, dann hast du nicht Käthen. Hast du die Frau, dann fehlen dir Moneten. Hast du die Geisha, dann stört dich der Fächer. Bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Etwas ist immer. Tröste dich, jedes Glück hat einen kleinen Stich. Wir möchten so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, das ist selten. Bei sind. Mancher lernt's nie, 1930. Zu dir kommt kein Geld. Zu dir nicht. Erstens kommt Geld überhaupt nur dahin, wo schon etwas ist. Geld kommt zu Geld. In den Dalles fallen nur manchmal die Lotteriegewinne, bei deren Eintrudelung die armen alten Zeitungsabonnentinnen die mürben Hände über dem Kopf zusammenschlagen und vor Fassungslosigkeit zu weinen anfangen. Darauf geloben sie, sich eine Nähmaschine und eine Gurkenfabrik zu kaufen und fürderhin ein anderes Leben zu führen. Das sind so Märchen. Zweitens kommt zu dir kein Geld, weil du es nicht zündend genug liebst. Naja, du möchtest es gern haben, aber damit ist es nicht getan. Du sollst nicht nur begehren deines nächsten Bankkonto, du musst Geld inbrünstig lieben, dich darauf herumsielen, es in die Körperhöhlungen klemmen. Na, lassen wir das. Vor allem aber kommt es nicht zu dir, weil es sieht, wie du es ausgibst. Du gibst es falsch aus. Nicht verschwenderisch, das ist eine andere Sache. Nein, du gibst es aus so, bitte, was bin ich Ihnen schuldig, hier. Ganz falsch. Solange du nicht weißt, was Geld auszahlen bedeutet, so lange wirst du kein Geld haben. Zahlen ist himmlische Gnade, Barmherzigkeit, Manna, Segen. Und unendliche Herablassung. Die wird nicht so leicht ausgeteilt, mein Lieber. Zu dir kommt das Geld nicht, weil du immer noch nicht gelernt hast. Wenn man von dir Geld haben will, so musst du zunächst einmal das sagen, was jeder normale Mensch sagt, wenn man etwas von ihm haben will. Nein. Der von dir Geld haben will, das sei dein Gegner, der Gott sei bei uns, dein Todfeind. So musst du ihn behandeln. Das will gekonnt sein. Nun komme mir ja nicht und erzähle, ja, aber der andere hat doch für mich etwas geliefert, gearbeitet, getan. Du Hammel, als ob's darauf ankäme, er ist der Feind, hör doch. Sag erstmal zu ihm, nein. Dann zeigen Sie mal her, wieso 3,40 Mark, Sie sind wohl verrückt. Und dann nimm einen Bleistift und streiche an der Rechnung herum. Und dann handle ihm die Hälfte ab. Und dann hol die Brieftasche. Und leg die Rechnung hinein. Und zahle nicht. Und lass den anderen warten. Wer zahlt dir? Also. Und wenn du einmal zahlst, so nach langer, langer Zeit und nach Abzug eines Kontos, den du dir am besten nach dem Diskont in Liberia bei 54 Grad im Schatten ausrechnest, dann musst du den, der das Geld von dir zu bekommen hat, ordentlich demütigen. Na, das kannst du doch für dein Geld verlangen, dass er da steht und Gott dankt und gewissermaßen den Hut in den Händen dreht. Na, musst du dann sagen, na, da, fang auf, ist gut. So zahlt man. Früher haben einem die Kerle wenigstens die Hände geküsst. Heute geben sie einem eine Quittung. Verdammte Zeit. Gib's ihm, wenn du's ihm gibst. Siehst du, das musst du wissen für den Fall, dass du einmal in die ärgerliche Lage kommen solltest, etwas zahlen zu müssen. Zahlen ist Gnade mit einem Fußtritt. Und besonders für den, der sich nicht wehren kann. Aber du hörst ja nicht. Und daher kommt zu dir kein Geld. Zu dir nicht. Mancher lernt's eben nie. Machen die Leute da oben eigentlich? 1930. Donnerwetter, ist das ein Krach. Was ist das? Das sind Lösers, die Leute, die über uns wohnen. Das ist jeden Abend so. Und da sagt ihr nichts? Na, wir haben schon raufgeschickt, aber da ist nichts zu machen. Sie haben gesagt, unseretwegen können sie sich keinen Bodenbelag. Himmelkreuz, man glaubt reine weg, die kommen mit der Decke runter. Nur hör bloß mal an. Der Kalk rieselt richtig. Ruhe, Ruhe. Ja, Kuchen, was machen die Leute da oben in ihrer Wohnung? Sprechen wir nicht von den wild gewordenen Hausfrauen. Die Reinmachemegären sind weniger zahlreich geworden, dafür sind auch die Wohnungen von vernünftigen Familien sauberer. Aber was stampfen, was klopfen, was rücken die Leute über uns? Alles, was man nur mit einem einzigen Sinn wahrnehmen kann, wirkt merkwürdig. Die anderen vier Sinne liegen gespannt auf der Lauer und das Gehirn ist gezwungen, aus der einen, unvollkommenen Wahrnehmung alles andere zu kombinieren. Und so kombinieren wir denn, nachdem das Ohr schmerzlich aufgenommen hat. Lösers machen Manöver. Lösers räumen jeden Abend ihre Wohnung aus, sie hängen ihre sämtlichen Einrichtungsgegenstände zum Fenster hinaus und räumen sie wieder ein. Nein. Sie rollen zwei Kanonenkugeln, Andenken aus dem Weltkriege, fröhlichen Gemütes durch die Korridore. Sie spielen Zirkus, schlagen der Länge lang hin, stehen wieder auf, schlagen wieder hin. Sie haben einen Kraftmenschen engagiert, der, hör doch bloß mal einer an, das Buffet anhebt und probiert, ob es, wenn man es auf den Boden hinfallen lässt, federt. Was machen diese Leute? Ich will es dir genau sagen, was sie machen. Dasselbe wie du. Sie gehen auf und ab, sie rücken ein paar Mal Möbelstücke hin und her, was deinem Ohr zweck- und sinnlos erscheint, was aber ganz vernünftig anmutet, wenn man bei ihnen oben ist. Sie lassen ihre Kinder tollen. Zugegeben, es gibt rücksichtslose Wohnungsnarren. Es scheint, dass manche Leute ihrem am Tage im Geschäft unterdrückten Willen zu Hause Spielfreiheit geben. Da toben sie sich aus. Es gibt ausdauernde Auf- und Abgeher. Solche, die vom Teufel der Ruhelosigkeit geplagt durch die Wohnung jagen. Es ist so viel unbefriedigtes Gefühl in dem, was sie so treiben. Ja, aber wo sollten sie das alles tun, wenn nicht zu Hause? Den Tag über ist ihr Leben mit lauter Schildern umgarnt. Du darfst nicht, verboten, untersagt. Einmal, ein einziges Mal will der Mensch das Überflüssige tun, das dem Leben erst die richtige Würze gibt. Und da toben sie sich denn aus. Es ist ein Jammer. Was ist ein Jammer? Der Wohnungsbau ist ein Jammer. Denn da wir dem Idealzustand, wo jede Familie ihr Häuschen hat, noch sehr fern sind, ist die große Mehrzahl aller Leute in den Großstädten gezwungen, in Mietshäusern zu wohnen. Sie sind schon so froh, wenn sie darin überhaupt eine Wohnung finden. Und was sind das für Häuser? Was die Architekten machen, ist ziemlich klar. Sie bauen die neuen Häuser aus einer Mischung von kalt gewordener Zigarrenasche und verstoßenen Ziegeln. Jeder Fachmann wird hier aufbrausen und uns erklären, dass es so ist und dass es nicht so ist und warum es gar nicht anders sein kann. Das müssen wir uns mit Gleichmut anhören. Genauso wie den Lärm über uns, unter uns, neben uns. Es muss eine raffinierte Berechnungsmethode geben, nach der die Häuser gerade noch stehen bleiben, wenn jemand das hohe C in ihnen singt. Es sind Liebebaulichkeiten. Niest jemand im Keller, so kann man getrost auf dem Boden zur Gesundheit wünschen. Und mit dieser Papparchitektur wird das immer schlimmer. Großstadthäuser aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wirken heute schon wie die alten Ritterburgen. Die neuen erzittern, wenn man sie nur ansieht, und wenn ein ungezogener Knabe in ihnen aufstampft, dann fallen die Hypotheken vom Dach. Was machen die Leute bloß da oben? Eine Lärmsicherung gibt es nicht. Man hat Versuche mit Korkböden gemacht. Die sind teuer. Sie dämpfen den Schall wohl, aber sie ersticken ihn nicht ganz. Und so rumort es über den Köpfen hinweg. Ganze Artillerieregimenter fahren auf und fahren wieder ab. Du musst mit den Leuten aufstehen und mit ihnen zu Bett gehen. Du lebst ein fremdes Leben mit Stille. Das kostbarste Gut ist dir versagt. Und wenn sie selbst still sind, wenn sie dicke Teppiche haben, die Obermieter, wenn sie selbst, oh seltener Fall, aus Rücksicht für dich Hausschuhe tragen, dann ist da noch immer der schrecklichste der Schrecken. Was ist das? Eine Lokomotive im Tunnel? Ach nein, das ist Fräulein Lieschen Hasensprung, die sich im Gesang übt. Sie gleitet die Skalen gar oftmals hinauf und hinab. Sie schleift die Töne im Hals, bis der Hals rau und die Töne glatt sind. Und wenn sie nicht singt, dann spielt sie Klavier. Das Klavier klingt wie, wenn man Wurstpellen auf eine Sardinenbüchse gespannt hat. Das Spiel schmeckt nach Wurst und nach Sardinen. Und es geht den ganzen Tag, stundenlang. Und wenn sie nicht Klavier spielt, dann wurmiert der Lautsprecher, damit die anderen Leute auch eine Freude haben. Krach muss sein, sonst macht das ganze Leben keinen Spaß. Aber was machen die da bloß? Rollen die ihren Ofen durch die Zimmer? Vielleicht haben sie an dem Schreibtisch Punkte aufgemalt und nun würfeln sie damit. Oder die lieben Kinderchen spielen ein gemütliches Spiel, wie das Kinder so tun. Schweineschlachten in Oberbayern oder Chaplin und die Flöhe. Welch ein Skandal. Unser Kronleuchter zittert und klingelt mit dem Glas. Man fühlt ordentlich den Boden schwanken, alles in mir zittert. So. So geht das nicht mehr weiter. Jetzt schreibe ich 3 Briefe. Einen an die Polizei, einen an den Hausverwalter und einen an die rücksichtslosen Mieter. Ich will mir nur noch den Tisch hierher rücken, die Lampe dahin, so. Und den Stuhl hierhin und noch den kleinen Rauchtisch daneben, so. Und dann geht's los. Und unter mir denkt sich einer, was macht dieser Panther da oben eigentlich? Er schreibt 3 Briefe gegen den Lärm. Der Text hing zu der Zeit, als ich Geschäftsführer der Landesschülervertretung in Sachsen-Anhalt war, bei mir im Büro. Und er erinnerte an Frank Böttcher. Frank Böttcher war ein junger Punk, 17 Jahre alt, der in Magdeburg-Olfenstedt den Fehler begangen hat, an einer Straßenbahnhalte zu stellen, als mehrere Skins dort vorbeikamen. Die haben ihn zu Tode getreten. Das war im Februar 97, das ist also ziemlich genau 20 Jahre her. Rosen auf den Weg gestreut, 1931. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln. Erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihre Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt, ja und Amen, aber gern, hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen. Und prügeln sie, so lobt den Herrn, denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifizenfimmel. Wer möchte nicht gern Opfer sein? Nennt sie die süßen Schnuckerchen, gebt ihnen Bonbons und Zuckerchen. Und verspürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft. Küsst die Faschisten. Küsst die Faschisten. Küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Jemand seinem Kind, 1925. Der Bauer hat gesagt, erst rechts und dann links, bis zu dem halbhohen Haus und dann immer geradeaus. Warte mal, hier ist die Bürgermeisterei, da ist, das war früher nicht, das hat ja nie gestanden. Ah, hier ist die Chaussee, jetzt weiß ich weiter. Also pass auf, mein Junge, da drüben lagen wir von dem kleinen Berg an bis ungefähr hierher. Nein, es hat sich mächtig verändert. Das war hier alles nicht. Na, gar nichts war, gar nichts. Hier lagen wir, dann kam eine ganze Weile nichts. Das war das Niemandsland. Das gehörte keinem. Und dann kamen die Deutschen. Da drüben lagen sie. Der Horchposten lag hier. Nein, warte mal. Da, ja, gerade da, wo jetzt der Teich ist. Ihr Graben fing da an. Jetzt erkenne ich alles wieder. Immer 4 Tage hier vorn, dann 3 Tage Ruhe hinten. Naja, Ruhe. Und dann der Urlaub. Da wurdest du geboren. Und dann wieder her. Nein, die Bauern waren alle fort. Es waren nur die Soldaten hier. Wir hatten aneinander vollkommen genug. Komm ein Stück weiter nach vorn. Vielleicht kann ich dir da etwas zeigen. Bist du müde? Ja, wir waren auch müde manchmal. Ja, nachts auch, du Dummerchen. Gerade nachts. Meinst du, da hat's aufgehört? Na, man konnte schon sehen, sie haben Raketen angezündet. Ja, viele. Viele sind totgeschossen. Siehst du? Da oben die schwarzen Kreuze? Das ist der Soldatenfriedhof. Da liegen sie. Da liegen sie alle. Siehst du, über dieses Feld hier muss der Graben gelaufen sein, gerade hier und da, da wo der Baum steht, da lagen die anderen. Dazwischen? Dazwischen war das leere Feld. 5-mal sind wir da gelaufen, 5 Angriffe haben wir gemacht und sie sind auch drüber hingelaufen, die Deutschen. Immer ist alles so geblieben, wie es war. Da drüben, na aber natürlich, genau da an der Stelle, da war der Offiziersunterstand. Von da kamen immer nachts die Krankenträger. Und Und hier waren die größten Einschläge. Und da, gerade da, wo ich jetzt den kleinen Stein hinwerfe, da war die Sache mit Blanchard. Besinnst du dich auf sein Bild? Es steht bei Vater auf dem Schreibtisch. Ja, der Mann mit dem großen Bart und dem ulkigen Stock, das war Blanchard. Junge, wenn du den gekannt hättest, so einen gab es nicht mehr. Klug und anständig und so ein Freund. So ein guter Freund wie dein Freund René. Der Blanchard, guten Tag, Madamechen, na? Immer noch so rüstig auf den Beinen? Ja, sehr heiß. Der Blanchard, er lag da auf Horchposten. Das ist ein Posten, der muss horchen, wann die Feinde kommen. Und da kam ein Schrapnell geflogen. Und ein Eisenstück muss ihn gerade in den Bauch getroffen haben. Das war nachts um 12. Junge, halt doch meinen Finger nicht so fest. Es tut dir ja keiner was. Und da hat er geschrien. 3 Nächte und 2 Tage hat er noch gelebt. Nach mir hat er immer gerufen. Nach mir und nach seiner Mutter. Die Stimme wurde immer leiser und zuletzt hat er nur noch ganz leise mit seinem Verbandsfetzen gewinkt. Ganz wenig. Wir konnten ihn nicht holen. Niemand durfte heraus. Es wäre der sichere Tod gewesen. Damals waren die Deutschen gerade furchtbar erbittert. Ich glaube, sie hatten eine Schlacht verloren. Und da mussten wir ihn liegen lassen, den Blanchard. Die ganze Zeit über. Ich wollte auf ihn schießen, damit er nicht so zu leiden brauchte. Aber es ging nicht. Er lag in einer Mulde und ich konnte auch nicht. Er hat so geschrien, dass sie aus dem Nachbargraben zu uns gekommen sind, weil sie wissen wollten, was es da gäbe. Hier war das. Da hinten ist unser Feldwebel gefallen. Und da war der große Einschlag, bei dem 2 Korporalschaften draufgegangen sind. Und da ungefähr muss ich gestanden haben. Nein. Nein. Das ist nur in deinen Lesebüchern so. Du musst nicht glauben, was in deinen Geschichtsbüchern steht. Es ist alles nicht wahr. Dies hier, das ist wahr, Junge. Was hast du, Papa? Warum sagst du nichts mehr? Nimm doch die Hand von den Augen. Papa. Generationenübergreifend zu vergessen scheinen, was Krieg eigentlich heißt. Also wenn ich mir anschaue, mit welcher Leichtfertigkeit wir heute darüber reden, Kriege zu führen, das erscheint mir doch etwas merkwürdig. Den Abschluss möchte ich aber etwas versöhnlicher gestalten mit einem meiner erklärten Lieblingstexte. Der muss Ihnen jetzt also allen gefallen. Abends, 1924. Abends nach 6 Uhr gehen im Berliner Tiergarten lauter Leute spazieren, untergefasst und mit den Händen nochmals vorn eingeklammert. Die haben alle recht. Das ist so. Er holt sie vom Geschäft ab oder sie ihn. Das Paar vertritt sich noch ein bisschen die Beine. Nach dem langen Sitzen im Büro tut die Abendluft gut. Die grauen Straßen entlang, durch das Brandenburger Tor zum Beispiel, und dann durch den Tiergarten. Was tut man unterwegs? Man erzählt sich, was es tagsüber gegeben hat. Und was hat es gegeben? Ärger. Nun behauptet zwar die Sprache, man schlucke den Ärger herunter, aber das ist nicht wahr. Man schluckt nichts herunter. Im Augenblick darf man ja nicht antworten, dem Chef nicht, der Kollegin nicht, dem Portier nicht. Es ist nicht ratsam, der andere bekommt mehr Gehalt, hat also recht. Aber alles kommt wieder, und zwar abends nach 6. Das Liebespaar durchwandelt die grünen Laubgänge des Tiergartens und er erzählt ihr, wie es im Geschäft zugegangen ist. Zunächst der Bericht. Man hat vielleicht schon bemerkt, wie Schlachtberichte solcher Zusammenstöße erstattet werden. Der Berichten ist ein Muster an Ruhe und Güte. Und nun der böse Feind ist ein tobsüchtig gewordener Indianer. Das klingt ungefähr folgendermaßen. Ich sage, Herr Winkler, sage ich, das wird mit dem Ablegen so nicht gehen. Diesem ruhigsten Ton von der Welt, mild, abgeklärt und weise. Er sagt, erlauben Sie mal, sagt er, ich lege ab, wie es mir passt. Dies schnell, abgerissen und wild cholerisch. Nun wieder die oberste Heeresleitung. Ich sage ganz ruhig, ich sage, Herr Winkler, sage ich, wir können aber nicht so ablegen, weil uns sonst die C-Post mit der D-Post durcheinander kommt. Fängt er doch an zu brüllen, ich hätte ihm gar nichts zu befehlen und er täte überhaupt nicht, was ihm andere Leute sagen. Findest du das? Dabei haben natürlich beide Spektakel wie die Marktschreier, aber manchmal war es der Chef und dem konnte man doch nicht antworten. Man hat also heruntergeschluckt. Und jetzt entlädt es sich. Findest du das? Lottchen findet es skandalös. Ach, na weißt du. Das tut wohl. Es ist Balsam fürs leidende Herz. Endlich darf man es alles heraussagen. Am liebsten hätte ich ihm gesagt, machen Sie sich Ihren Kram alleine, wenn es Ihnen nicht passt. Aber ich werde mich doch mit so einem ungebildeten Menschen nicht hinstellen. Der Kerl versteht überhaupt nichts, sage ich dir. Der hat keine Ahnung. So wie er es jetzt macht, kommt ihm natürlich die C-Post in die D-Post. Das ist mal bombensicher. Na, mir kann's ja egal sein. Ich weiß jedenfalls, was ich zu tun habe. Ich lasse ihn ruhig machen. Er wird ja sehen, wie weit er damit kommt. Ein scheu bewundernder Blick streift den riesigen Helden. Er hat recht. Aber auch sie hat zu berichten. Was die Elle intrigiert, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Fräulein Friedland hat vorgestern eine neue Bluse angehabt. Da hat sie am Telefon gesagt, wir haben es abgehört, man weiß ja, wo manche Kolleginnen das Geld für neue Blusen her haben. Wie findest du das? Dabei hat die Elli gar keinen Bräutigam mehr. Ihre ist doch längst weg, nach Bromberg. Krach, Kampf mit dem zweiten Stock auf der ganzen Linie, Schlachtgetümmel. Ich hab ja nichts gesagt, aber ich dachte so bei mir, na, dachte ich, wo du deine seidenen Strümpfe eher hast, das wissen wir ja auch. Weißt du, sie wird nämlich jeden zweiten Abend abgeholt. Sie lässt immer das Auto eine Ecke weiterfahren, aber wir haben das gleich rausgekriegt. Eine ganz unverschämte Person ist das. Da drückt er ihren Arm und sagt, na sowas. Und nun hat sie recht. So wandeln sie, so gehen sie dahin, die vielen, vielen Liebespaare im Tiergarten, erzählen sich gegenseitig, klagen sich ihr kleines Leid und haben alle recht. Sie stellen das Gleichgewicht des Lebens wieder her. Es wäre einfach unhygienisch, so nach Hause zu gehen mit dem gesamten aufgespeicherten Oppositionsärger der letzten 9 Stunden. Es muss heraus. Falsche Abrechnungen, dumme Telefongespräche, verpasste Antworten, verkniffene Grobheiten. Es findet alles seinen Weg ins Freie. Es ist der Treppenwitz der Geschäftsgeschichte, der da seine Orgien feiert. Die blauen Schleier der Dämmerung senken sich auf Bäume und Sträucher. Und auf den Wegen gehen die eingeklammerten Liebespaare und töten die Chefs, vernichten den Konkurrenten, treffen die Feindin mitten ins falsche Herz. Das Auditorium ist dankbar, aufmerksam und grenzenlos gutgläubig. Es applaudiert unaufhörlich, es ruft nochmal an den schönsten Stellen. Es tötet, vernichtet und trifft mit. Es ist Bundesgenosse, Freund, Bruder und Publikum zu gleicher Zeit. Es ist schön, vor ihm aufzutreten. Abends nach 6 werden Geschäfte umorganisiert, Angestellte befördert, Chefs abgesetzt und, vor allem, die Gehälter fixiert. Wer würde die Tarife anders regeln? Wer die Gehaltszulagen gerecht bemessen? Wer Urlaub mit Gratifikation erteilen? Die Liebespaare abends nach 6. Am nächsten Morgen geht alles von frischem an. Schön ausgeglichen geht man an die Arbeit. Die Erregung von gestern ist verzittert und dahin. Hut und Mantel hängen im Schrank. Die Bücher werden zurechtgerückt. Wohlan, der Krach kann beginnen. Pünktlich um 3 Uhr ist er da. Dieselbe Geschichte wie gestern. Herr Winkler will die Post nicht ablegen. Fräulein Friedland zieht eine krause Nase. Die Urlaubsliste hat ein Loch und die Gehaltszulage will nicht kommen. Ärger, dicker Kopf, spitze Unterhaltung am Telefon, dumpfes Schweigen im Büro. Das Wetter leuchtet gelb, der Donner grollt. Der erfrischende Regen aber setzt erst abends ein. Mit ihr, mit ihm, untergefasst im Tiergarten. Da ist Friede auf Erden und den Paaren ein Wohlgefallen. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Und da haben sie alle, alle recht. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.